Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen Wort Gottes lesen können. Wenn ich das hier so sehe auf der Bühne, dann, wenn ich sowas sehe, dann habe ich immer Lust, gleich loszurocken. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber dann habe ich unheimliche Vorfreude und hätte schon eigentlich mir gewünscht, dass wir heute Morgen schon, ne? Aber wir müssen warten bis heute Abend. Wie kriege ich jetzt die Überleitung hin? Weiß ich nicht. Robert, du kommst aus Wien. Kennst du die Kapuzinergruft? Kapuzinergruft. Gibt es wohl in Wien? Ich kenne sie nicht, aber ich habe was gelernt darüber. Und zwar, die Kapuzinergruft ist die traditionelle Begräbnisstätte der Habsburger. Also da liegen ganz viele wichtige Personen zusammen. Ich frage mich immer, was das gibt bei der Auferstehung, ne? Die ganzen Zwistigkeiten dann alle auf einem Platz, oder vielleicht haben sie sich auch alle lieb, oder vielleicht stehen sie ja gar nicht auf. Das wissen wir nicht. Und dort gibt es eine Überlieferung, eine lange Tradition, nämlich wenn ein Begräbniszug sich dieser Begräbnisstätte nähert, an die Tür kommt, gibt es die sogenannte Einlasszeremonie. Man streitet sich ein bisschen darüber, ob das eine Legende ist oder eine Tradition. Jedenfalls spätestens seit 1989 ist es eine Tradition, weil da haben sie es zum ersten Mal auch jedenfalls nachweislich in die Tat umgesetzt. Kann man auf YouTube sogar das Originalvideo vom März 1989 sehen beim Begräbnis der letzten Kaiserin von Österreich. Das müsstest du wissen, wie die hieß, oder? Zita. Er weiß Bescheid, ne? Das wollte ich immer so ein bisschen, aber ist vorbereitet. Die Zita im März. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen nachzuvollziehen, wie diese Einlasszeremonie geht. Da nähert sich also jetzt dieser, wie nennt man so einen Zug? So ein Trauerzug mit dem Sarg. Und dann gibt es so eine Art Zeremonienmeister, der hat bestimmt auch einen anderen Namen. Und dieser Zeremonienmeister, der hat seinen Zeremonienstab und dann nimmt er diesen Stab und er klopft dreimal gegen diese Tür. Von innen die Stimme. Wer begehrt Einlass? Und dann sagt dieser Zeremonienmeister, und jetzt habe ich ein wenig Mitleid mit der Übersetzung, weil ich weiß nicht, wie sie das alles rüberbringen, Folgendes. Wer begehrt Einlass also? Zita, die Kaiserin von Österreich, gekrönte Königin von Ungarn, Königin von Böhmen und Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Königin von Jerusalem, Erzherzogin von Österreich, Großherzogin der Toskana und von Krakau, Herzogin von Lothringen und Bar, von Salzburg, Steyr, Kärnten, Krain und Bukowina, Großfürstin von Siebenbürgen, Markgräfin von Mähren, Herzogin von Ober- und Niederschlesien, wollt ihr noch mehr? Von Modena, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und von Zator, Teschen, Friaul, Ragusa und Zara. Ich habe noch mehr. Gefürstete Gräfin von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska, Fürstin von Trient und Brixen, Markgräfin von Ober- und Niederlausitz und in Istrien. Es ist noch nicht vorbei. Gräfin von Hohenems, Feldkirch, Bregenz und Sonnenberg, Herrin von Triest, von Katarau und auf der Windischen Mark. Es kommt noch dicker. Großvoivodin der Woiwodschaft Serbien, Infantin von Spanien, Prinzessin von Portugal und von Parma. Der Priester auf der Innenseite antwortet, kenne ich nicht. Also der Zeremonienmeister wieder. Und ein zweites Mal. Wer begehrt Einlass? Der Zeremonienmeister sagt dieses Mal, Zita, Ihre Majestät, die Kaiserin und Königin. Also die Kurzform. Antwort von innen. Wir kennen Sie nicht. Ein drittes Mal. Wer begehrt Einlass? Jetzt die Antwort. Zita, ein sterblicher, sündiger Mensch. Antwort, so komme sie herein und das Tor öffnet sich. Eine schöne Zeremonie. Kann man nachgucken, das Original von 1989, eindrucksvoll. 2011 war auch so ein Begräbnis, da wurde das wiederholt. Menschen wird darin ausgedrückt, egal wie lang ihre Titel sind, und das war ja schon ein ganzes Packen, Menschen sind Sünder. Das ist für uns als Christen, für mich als Adventisten, der groß geworden ist, so eine Art Selbstverständlichkeit. Das ist ein Allgemeinplatz. Menschen sind Sünder, na klar. Wir erinnern uns ja dann auch theologisch daran, was Paulus gesagt hat. Er hat das ja genauso gesagt in Römer mehrmals. Wir sind alle Sünder, in der Kurzform. Alle. Da ist keiner besser als der andere. Und diese Botschaft ist deshalb tief verankert in unserem Glauben und zu Recht. Wenn wir aber zurückgehen in die Evangelien, in die Zeit Jesu, und das machen wir heute mit diesem Text, den wir gleich lesen, dann lernen wir, dass diese für uns selbstverständliche Aussage, nämlich zu sagen, da ist keiner besser als der andere, wir sind ja alle Sünder, wir sind elende, sterbliche, sündige Menschen, dass das nicht immer selbstverständlich war. Und so einen Text möchte ich mit euch lesen, wenn ihr das Markus-Evangelium aufschlagt. Markus 2, Vers 15 bis 17. In Markus 2, Vers 15 bis 17 lesen wir Folgendes. Da geht es um die Berufung eines Jüngers. Vers 15. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Mit seinem Hause ist gemeint das Hause des Levi Matthäus. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern saß, da sprachen sie zu seinen Jüngern, ist er mit den Sündern und Zöllnern? Als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das ist der Text. Er ist bekannt, er ist eingängig. Jesus steht am Anfang seines Dienstes, Markus 2, wir sind noch am Anfang. Er hat gerade, wenn ihr die Texte vorher mal eben überfliegt, er hat gerade einen Zöllner zum Jünger gemacht. Kein Zöllner, der schon reumütig den Weg des Glaubens eingeschlagen hatte, der schon Buße getan hatte, er hatte ihn vom Zoll weggerufen, mitten aus der Arbeit. Das war ein echter Wildfang, dieser Jünger. In dieser dreckigen oder aus dieser dreckigen, unmoralischen Arbeit, wie sie für alle wahrgenommen wurde, trifft Jesus ihn und ruft ihn heraus. Und jetzt sitzt er da mit den ganzen Leuten aus der Szene. Ne? Denn wen wird wohl dieser Levi Matthäus eingeladen haben dort zu dem Gastmahl? Leute, die er kannte, die seine Freunde, die seine Szene waren. Und genau das wird ja auch dann beanstandet. Jesus inmitten der Zöllner-Szene. Und wir müssen es nicht lange ausführen. Wir wissen, dass der Zöllner so das Allerletzte war für die Leute. Und zum ersten Mal begegnet uns hier bei Markus der Ausdruck seine Jünger. Ne? Seine Jünger, diese Pharisäer fragen seine Jünger. Also das erste Mal treten sie als Gruppe auf, ganz frisch zusammengestellt. Und natürlich steht Jesus unter der Beobachtung der Frommen, der Hüter des Gesetzes, der Ordner, der Religionsordner. Sie beobachten. Sie luschern durchs Fenster. Sie wissen, der sitzt drin. Was macht der da? Mit wem gibt er sich ab? Sie hören die Leute reden. Sie versuchen herauszufinden, was da geredet wird. die da drinnen reden, sie lachen, sie singen, sie feiern. Mittendrin Jesus. Vom ersten Augenblick an, wo es eine Gruppe gibt, Jünger, baut Jesus Gemeinde. Er bildet Gemeinschaft. Er pflegt den Umgang mit allen möglichen Menschen. Gemeinschaft ist immer das, was Jesus umgibt. Und er scheint darin nicht unbedingt wählerisch zu sein. Wir haben hier eigentlich die Urgemeinde nach Markus sitzen. Wenn wir an Urgemeinde denken, denken wir immer an die Apostelgeschichte. Aber die Ururgemeinde, die sitzt hier eigentlich. Also nicht erst diese 120 in der Apostelgeschichte. Auch wenn es hier nicht besonders gottesdienstlich zuzugehen scheint oder ritualisiert. Schaut euch diese Gemeinde Jesu an. Das ist die Gemeinde, die Jesus um sich geschart hat. Zöllner, Sünder, Jünger und in einem weiteren Umfeld als Zaungäste, als zweiter Kreis drumherum, Pharisäer, Beobachter, neugierige Zaungäste. Das Ganze klingt erstmal wie ein feuchtfröhliches Fest, was sie da drinnen feiern. Denen geht's gut. Die sitzen am Tisch oder liegen sogar am Tisch und lassen sich's gut gehen. Aber wenn wir genau hinschauen, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so ausgelassen ist, diese Stimmung da. Da sitzen an einem Tisch Täter und Opfer. Fischer und Zöllner. Der Zöllner, na, das war der Zollpächter. Gegen Geld hatte der von den römischen Behörden sich das Recht erkauft, an bestimmten Zollstellen Steuern einzutreiben. Und seinen Gewinn musste er dann noch oben drauf packen. Natürlich, Zöllner waren verhasst. Man war ihrer Gier schutzlos ausgeliefert. Und ich habe lange überlegt, wie kann man das aktualisieren, wenn man heute in die Medien schaut. Die Heuschrecken, von denen die Rede ist, oder die Banker, damit meinen wir jetzt nicht Bankangestellte, sondern Leute, die wahrgenommen werden, so als diejenigen, denen man am wenigsten vertrauen kann. Von denen man am sichersten weiß, dass sie eigentlich daran interessiert sind, das Geld zu horten. Vielleicht wäre das ein Vergleich. Der heidnische Schriftsteller Julius Pollux, der hat so eine Art Wörterbuch geschrieben. Und da hat er unter der Liste der unehrenhaften Berufe auch den Zöllner. Und weil das ein Wörterbuch ist, hat er auch die Bezeichnungen für Zöllner aufgeführt. Das sind ungefähr 35 Schimpfwörter. Also man hatte da einen Fundus durchaus in der Antike, wie man diesen Lausbub da am Zoll benennen konnte, bevor man auf ihn traf und nachdem man auf ihn getroffen war. Und nun wissen wir auch, dass einige der Jünger waren ja Fischer. Naja, und wenn die ihre Fische gefangen haben, dann haben sie den Körbe geladen und sind sie zum Markt gefahren damit oder gelaufen. Und dann kamen sie an einer dieser Zollstellen vorbei. Und das ist alles hier in der gleichen Gegend. Ne? Die werden den vielleicht sogar gekannt haben, nicht geliebt haben. Für sie war er derjenige, der sich immer bereichert hat an der Mühe, die sie nachts hatten, da Fische zu fangen. Also deswegen sagte ich eben, Jesus bringt Täter und Opfer an einen Tisch. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so eine ausgelassene, fröhliche Stimmung war zu Anfang. Das kann auch so ein bisschen noch frostig gewesen sein. Und wenn wir sehen, wie die Pharisäer noch drum stehen, weiß ich jetzt nicht, ob das so die Party war, wie wir sie uns vorstellen. Alle sind noch nicht so richtig eingeübt in das, was hier passiert. Die Pharisäer nicht, denn der Vorwurf scheint ja nahezulegen, dass sie Jesus eigentlich für einen von ihnen hielten. Das ist ja das Interessante in diesem Text. Jesus, du bist doch einer von uns, du bist doch auch ein Rabbi, du musst doch so funktionieren wie wir. So glauben wir auch oft. Und dann stellen wir fest, der hängt mit anderen rum. Die Jünger sind auch noch nicht viel besser eingeübt. Denn auf die vorwurfsvolle Frage, warum Jesus mit den Zöllnern und Sündern an einem Tisch sitzt, wissen sie ja nichts zu antworten, wenn ihr genau hinguckt. Warum sitzt er mit den Leuten? Und die sind noch ganz ungeübt. Die sind gerade, ich bin gestern erst berufen worden. Ne? Ich weiß dazu noch nichts zu sagen. Jesus muss ihnen erst zu Hilfe kommen mit seiner Antwort. Ich bin persönlich mit Gemeinde groß geworden, mein ganzes Leben lang. Und für mich ist Gemeinde immer, ich muss sagen, da habe ich wahrscheinlich Glück gehabt oder Führung, immer ein Ort der Geborgenheit gewesen. Ob das eine konservative oder eine progressive, eine kleine, eine große, eine rechte, eine linke Gemeinde war. Ich hatte sie immer erlebt als ein Ort der Geborgenheit, wo gute Menschen sind, wo ich gerne hingehe. Ich hab das nicht erlebt, so zerstrittene Gemeinden, wo schlechte Stimmung herrscht. Und trotzdem frage ich mich manchmal, wo Gemeinde eigentlich stattfindet. Ich will euch ein Beispiel geben. Das geht jetzt schon sehr nah an uns heran, weil das auch hier stattgefunden hat. Ich hoffe, wir können das damit umgehen. Es ist einige Jahre zurück, also haben wir schon einen gewissen historischen Abstand in der Zeit, wo ich hier war, und es war Gebetswoche. Und es war so die Zeit, wo wir überlegten, wie gehen wir mit Gebetswoche um, oder beziehungsweise es war vor der Zeit, und da hatte man gesagt, wir wollen so ein Treffen, wie wir es immer früher hatten, Gebetswoche. Wir treffen uns einfach und dann nehmen wir diese Lesung und machen das so, wie es da im Buch steht. Und ich sagte, ist ja wunderbar. Dann bin ich da hingekommen. Die haben gesagt, wir treffen uns um 18 Uhr. Ich kam um 18.02 Uhr. Da war schon die erste Seite gelesen. Ich dachte, das geht aber hier zur Sache. Und dann wurde diese Lesung gelesen. War auch nicht schlecht, ich weiß nicht mehr das Thema, was da war. Und dann wurde gesagt, erste Frage, kam nicht viel Antwort. Zweite Frage, ein bisschen Antwort. Gut, Fragen hatten wir schnell abgearbeitet. So, dann beten wir. Jetzt ist ja Gebetswoche. Und dann habe ich so gesagt, können wir vielleicht uns aufteilen in kleinere Gruppen. Das gibt die Gelegenheit, dass man ein bisschen intensiver miteinander die Anliegen austauschen kann. Man traut sich auch eher, was zu sagen. Dabei kam ich dann zur Antwort, das haben wir eigentlich noch nie so gemacht, ne? Wir beten alle, wir sind ja offen hier, wir kennen uns alle. Hatte dann zur Folge, dass wir auch relativ schnell mit dem Gebet fertig waren, weil sich nur 3 oder 4 getrauten, was zu sagen. Ich war so ein bisschen, ihr könnt euch das vorstellen, ich war jetzt nicht so richtig angefüllt, war ich nicht. Dachte nur, gut, jetzt haben wir hier unsere gottesdienstliche Veranstaltung, wie soll ich sagen, abgewickelt. Musste um 19 Uhr dann runter in den Probenraum, weil ich mich mit ein paar Freunden treffen wollte, um Musik zu machen. Keine christlichen Leute und keine christliche Musik. Einfach nur zusammen Musik machen. Und als wir so 1, 2 Lieder gespielt hatten, sagte der eine, wir waren glaube ich zu viert, dachte, Mensch, meine Frau will sich von mir trennen. Ne? Und den Rest des Abends haben wir dann gesprochen und das ging richtig zur Sache. Haben uns da zusammengehockt. Er hat seine ganzen Sachen da auf den Tisch gelegt. Wir haben überlegt, was können wir machen, wie können wir helfen. Und ich bin dann, das war eine sehr, sehr starke Offenheit, die da herrschte unter uns Vieren, bin nach Hause gegangen. Ich habe mich gefragt, wo hast du heute Abend Gemeinde erlebt? Wo hat Gemeinde stattgefunden? Das war für mich ein wenig ernüchternd, aber gleichzeitig auch beglückend, zu sehen, wo Gemeinde überhaupt stattfinden kann. Das erinnert mich an das, was Jesus hier liebt. Jesu Gemeinde ist eben eine Gemeinde von noch Unausgebildeten. Aber es sind enorm dankbare Menschen, mit denen er zusammen ist. Die erleben, dass sie endlich einen Arzt gefunden haben, der ihnen helfen kann. Dass sie auf einen Weg gebracht werden, der zu Gott hinführt. Das ist die Gemeinde Gottes. Also, der erste Gedanke, wo findet Gemeinde statt? Wir kommen zum zweiten Gedanken. Und da möchte ich noch einmal euch bitten, den genaueren Blick einzunehmen. Ich habe mich gefragt, aus welchen Leuten setzt sich denn diese Gruppe jetzt konkret zusammen? Ja, den Zöllner, das haben wir schon eben geklärt, wer das war, das wissen wir ja auch aus der Allgemeinbildung. Aber hier begegnet uns doch ein Ausdruck, der öfter in den Evangelien benutzt wird, wie ein Terminus technicus, wie so eine Spezialbezeichnung, die zusammengehört, da ist die Rede von Zöllner und Sünder. Zöllner und Sünder, das ist doch interessant. wenn wir von Paulus herkommen, wie wir es am Anfang das eingeschlagen haben und diesen Weg und sagen, ja, Sünder sind wir doch alle und nicken alle dazu, weil das ja unsere Überzeugung ist, dann macht dieser Ausdruck wenig Sinn. Ich frage mich dann, dann ist ja nicht jeder damit gemeint. Dann hätten ja alle, wenn das ein Konsens gewesen wäre, hätten ja alle sagen müssen, Leute wie du und ich, eben Sünder. Aber in diesem Sinne wird dieser Ausdruck hier nicht benutzt. Es sind offensichtlich nicht alle gemeint. Es scheint zumindest für die Pharisäer, die sich beschweren, eine klar definierbare und umrissene Gruppe zu sein, die man als Sünder bezeichnet. Kleine Spurensuche. Wer war das denn wohl? Was musste man genau getan haben oder nicht getan haben, um in die Gruppe Sünder kategorisiert zu werden? Was man tun musste, um Zöllner zu werden, war ja klar. Aber Sünder? Die Antwort findet sich auch in der damaligen Zeit im Spätjudentum und in der Entstehung der Frömmigkeit, die damals vorherrschte, vor allen Dingen der Frömmigkeit der Pharisäer. Und dazu müssen wir unsere Definition, wir sind alle Sünder irgendwie, irgendwo, mal vergessen. Die gab es damals noch nicht. Vielmehr wusste das Spätjudentum eine Geschichte zu erzählen. Das ist die Geschichte der Tora, also des Gesetzes, des Wortes Gottes. Und die Geschichte der Erwählung Israels als sein Volk. Und diese Geschichte wurde so erzählt, das kann man auch immer wieder nachlesen, dass Gott mit seiner Tora sozusagen von Volk zu Volk gegangen ist und hat denen angeboten, wollt ihr Tora? Wollt ihr diese gute Gesetzgebung haben? Angefangen bei den Großen und Mächtigen der damaligen Zeit. Und die haben alle gesagt, nö, kein Interesse. Und weiter, bis er nach Israel kam, zu den Juden, und hat ihnen angeboten, wollt ihr Tora? Wollt ihr mit mir diesen Weg gehen? Wollt ihr den Bund eingehen? Das ist der Bundesgedanke. Und Israel hat gesagt, jo, das wollen wir. Und das war die Geschichte, die immer im Hintergrund war, die Geschichte der Erwählung Israels. Und damit habe Israel sozusagen die Herausforderung angenommen, heilig zu sein, ihr sollt heilig sein, wie auch ich heilig bin. Und ihr seht schon, wie aus so einer Geschichte, die eigentlich ganz schön sich erzählen lässt, der Erlösung und des Bundes, den ein Volk eingeht mit seinem Gott, im Laufe der Zeit aber durch die Praxis die Überzeugung sich einschlich, dass einer, der zu diesem Volk dazugehört, auch per Definition ein Heiliger ist, während einer, der zu diesem Volk nicht dazugehört, sondern zu einem der Völker, die gesagt haben, nö, danke, wir haben schon unser eigenes System, Sünder war, Ungerechter, Ungläubiger. Von Natur aus Sünder, allerdings natürlich selbst verschuldet, weil die hatten es ja abgelehnt. Das konnte man auch immer noch dazu sagen. Das ist ein ziemlich verkürzt dargestellt, aber ihr müsst das als Folie betrachten, als Hintergrund für das, was hier passiert in der Geschichte. Natürlich kannten die Rabbinen auch damals die Notwendigkeit, dass man Schuld vergeben haben muss. Mit Sünder war nicht vollkommener gemeint oder unvollkommener. Aber sie kannten sie auch eben die Überzeugung, dass das treffen wir an mehreren Stellen auch im Neuen Testament an, dass wer sich an die Tora hält, wer diese Gebote, die Waschungen vor den Gebeten und so alles einhält, dass der auch ohne Sünde ist. Und das lag nicht im Bereich des Unmöglichen. Paulus selber, wenn er zurückblickt auf sein Leben, und er erzählt uns ja im Philipperbrief, dass er auch Pharisäer war, dass er darin groß wurde, er sagt, ich war tadellos. In Philipper 3 steht das. Ich war tadellos. Also ich war der Überzeugung, ich bin gerechter. Ich bin nicht Sünder. In diese Gruppe gehöre ich nicht. Das heißt, mit der Zeit wurde die ganz einfache Formel daraus, Sünder gleich Heide. Nicht Israelit. Und da macht dann diese Stelle auch Sinn hier, denn der Zöllner Levi, das sagte ich ja, Levi Matthäus, der hat in sein Haus eingeladen zum Gastmahl und er hat seine Szene, wie ich sagte, eingeladen, seine ganzen anderen Kumpels. Und natürlich wird er auch in dieser Szene die gehabt haben, von denen sie diese Rechte gepachtet hat. Nicht Juden, Römer, Sünder. Das sind die Leute, die hier zusammenhocken. Warum führe ich das so genau aus? Erst später hat sich durch Paulus wie ich sagte, die Auffassung durchgesetzt, dass der Sünder nicht ein Angehöriger einer besonders unmoralischen Gruppe oder ethnisch definierten Gruppe ist, sondern dass wir alle Sünder sind. Und da eröffnen sich für uns nun zwei neue Perspektiven. Die treffen wir auch an. Die erste Perspektive ist natürlich die Perspektive der Frommen, derjenigen, die sagen, wir gehören zu den Gerechten. Wir gehören nicht in die Gruppe Sünder. Wir gehen hier regelmäßig in die Kirche, wir geben unser Bestes. Und schnell wiederholt sich in jeder Gemeinde das, was auch in dieser Gemeinde, in dieser Ur-Ur-Gemeinde damals passierte. Man unterscheidet, man fängt an zu unterscheiden. Man muss eine Linie ziehen zwischen den Sündern und den Gerechten. Na, das ist das, was passiert. Man will sich befreien von den Sündern. Ich glaube, gerade letztes Wochenende gehört von einer Gemeinde in einem anderen Teil Deutschlands. Sie hatten gerade Probleme damit, weil sie eine Gruppe hatten, die wollte die reine Gemeinde. Ne? Der Kreis wurde dann recht überschaubar schnell. Ne? Und da kam man auch nicht so schnell rein, im doppelten Wortsinne. Je höher die moralischen Ideale einer Gruppe, und eine Gruppe muss, um eine gute Gruppe zu sein, hohe Ideale haben, umso schwerer wird es auf einmal da reinzukommen. Und ich merke das, wenn Menschen hier auch suchend hinkommen in diese Gemeinde und dann ganz unsicher sind und sagen, Mensch, also ich bin ja gar nicht fit genug, um hier rein zu sein, was die alles hier drauf haben, ne? Und wie freundlich die sind, so bin ich gar nicht. Die sind mir alle schon so um Längen voraus. Ich habe das ja schon mehrmals gesagt hier in der Predigt. Das legt sich dann auch wieder schnell, ne? Wenn sie uns kennenlernen. Und die zweite Perspektive, die sich eröffnet, ist aber eine Perspektive der Hoffnung, die Gemeinde als einen Ort zu erfahren, wo Ehrlichkeit stattfindet, wo man sagen kann, ich bin Sünder, ich bin nicht besser als der, der links oder rechts neben mir sitzt. Ich bin nur hier, weil ich am Tisch sitzen will, an dem Jesus auch sitzt. Und wenn ich mich umschaue in diesem Saal, dann haben wir hier auch alle zusammensitzen, die sich vielleicht nach den Maßstäben der Gesellschaft als Täter und Opfer bezeichnen würden. Ob das immer im gegenseitigen Einverständnis ist, habe ich meine Zweifel. Aber es ist ein bunter Haufen, den wir hier zusammengewürfelt haben. Und es ist Gemeinde, weil Jesus in unserer Mitte ist, weil wir am Tisch sitzen und weil wir gelernt haben zu sagen, wir sind auch die Kranken. Und das ist der letzte Höhepunkt dieser Erzählung, damit kommen wir zum letzten Gedanken. Die Jünger wissen ja erstmal auf die Frage der Sittenpolizei nichts zu antworten. Ne? Warum hängt er mit den Leuten herum? Sagen die, oh, wissen wir auch nicht. Da schreitet Jesus selber ein. Er redet auf einmal von Kranken und von einem Arzt, benutzt dieses Bild. Und ich frage mich, wer hat denn das alles so mitgehört, als diese Unterredung stattfindet? Nur die Jünger und die Pharisäer oder alle, die auch an dem Tisch da saßen, all die Nichtjuden, werden die das auch mitbekommen haben? Womit haben die Schwierigkeiten da gerade? Was haben die für Fragen gestellt? Die ganzen Zuschauer. Und dann geschieht etwas Großartiges. Jesus formuliert ein Ziel. Er formuliert sein Ziel, seine Absicht, seine Aufgabe. Er konnte das genau formulieren, wofür er gekommen ist, was er will, was seine Aufgabe ist. Er sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das ist eine ganz klare Aufgabenstellung. Und an der ist er auch dran. Er hat eine Zielgruppe, würden wir heute sagen. Und da macht auch kein Geheimnis daraus, dass er diese Zielgruppe hat. Und ich frage mich, wie Levi, dieser Levi Matthäus, der gerade zum Jünger berufene Zöllner, wie der das wohl gehört hat, als Jesus das gesagt hat. Wie hat einer derjenigen, die da als Sünder kategorisiert worden, das wohl aufgenommen? Alles Menschen, die Hoffnung schon aufgegeben hatten, auch einmal zu Gerechten zu werden, auch einmal als ein Gerechter bezeichnet zu werden, zu den Guten, zu den Angesehenen, zumindest bei Gott. Warum hatten sie das vielleicht schon aufgegeben? Weil eben andere sie schon aufgegeben hatten. Aber Jesus hat sie nicht aufgegeben. Das ist das Schöne. Jesus gibt niemanden auf. Er führt zu einem guten Ende hin. Er führt zu ihm hin. Er führt in sein Reich hinein. Er macht aus einer Gemeinde von Kaputten, macht er eine Gemeinde von Genesenden. Das sind wir auch. Eine Gemeinde von Genesenden. Natürlich hätte ich gerne gewusst, so als Mäuschen, wie die Pharisäer drumherum stehen, was hat Jesus denn, bevor noch dieser Konflikt entstand, den Leuten am Tisch so gepredigt? Was hat er erzählt? Welche Fragen haben sie gestellt? Wie lief das ab? Erst war ich versucht zu sagen, Mensch, das ist uns ja gar nicht überliefert worden. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das ist überliefert worden. Er wird ihnen nichts anderes gesagt haben, als das, was er immer gepredigt hat. Er wird ihnen genau das gesagt haben, was er in der Bergpredigt gesagt hat. Er wird ihnen genau das gesagt haben, was er in seinen Gleichnissen gepredigt hat, nämlich das Reich Gottes ist nah herbeigekommen und du bist eingeladen, für dich ist ein Platz reserviert. Du kannst mit dabei sein, selbst wenn andere dich aufgegeben haben, für dich ist hier ein Platz bereit. Das wird er ihnen gesagt haben. Und deswegen werden sie zu Genesenen. Und so eine Gemeinde, das ist Gemeinde im Sinne Jesu. Das möchte ich auch, dass wir das sind. Ich erlebe das oft, ich wünsche mir das weiterhin. Wenn man hier Menschen trifft, denen man seine Probleme klar benennen kann, dann sind wir Urgemeinde im Sinne Jesu. Dann können wir sagen, so ist das. Aber ich möchte, dass es anders wird. Menschen, die hier mit allen möglichen Geschichten aufschlagen, aber die zusammen bereit sind, dass wir ein neues Kapitel aufschlagen können. Und dieses Kapitel wird die Überschrift tragen: Sünder, willkommen. Amen.